Ich freue mich, mit euch weiterzumachen im Studium vom Petrusbrief. So lade ich euch einen Schlag mit mir aus dem Petrusbrief auf. Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2. Wir setzen nach einer kurzen Pause unser Studium fort. War nur eine Woche, gefühlt aber irgendwie länger. So, ich habe das Gefühl, ich war schon lange nicht da, obwohl es nur eine Woche Pause war, Pause von diesem Dienst hier, von der Bibelstunde. Wir wollen also unser Studium vom Petrusbrief fortsetzen und die in dieser theologischen Art und Weise weiterarbeiten. Ja? Einfach nur zur Erinnerung, zum Verständnis, der Petrusbrief gibt uns die theologischen Themen vor, die wir aus der Bibel und anhand der Bibel arbeiten. Und das möchte ich so einfach fortsetzen mit euch und das an dem nächsten herrlichen Abschnitt anschauen. Wir durften viele herrliche Wahrheiten schon bis dahin sehen, viele theologische Wahrheiten erarbeiten. Wir haben uns wirklich Zeit dafür genommen und ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Wirklich, das sage ich nicht als Floskel, ich sage das mit dem dankbaren Herzen, dass ihr über Jahre diesen Weg mitgeht und nicht müde werdet und nicht satt werdet. Das freut mich, nicht satt werdet, an diese herrlichen Wahrheiten teilzuhaben. Heute beginnen wir einen neuen Abschnitt. Ja, wir haben einige Bibelstunden dafür Zeit genommen, die Verse 13 bis 17, eigentlich die Verse 10 bis 17 anzuschauen, mit dem Schwerpunkt Umgang mit Obrigkeit, mit menschlichen Einrichtungen. Auch da sind wir quer durch die Bibel, haben einiges uns angeschaut, was das anbelangt. Ich halte es für ein wichtiges Thema, darum habe ich auch einige Zeit da hinein investiert und ein und andere Mal auch eine laute Stimme. Aber ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, das ist nicht böse gemeint, das ist einfach ein wichtiges Thema und ich hoffe und ich bete auch dafür, dass das, was wir gehört und gelernt haben, in eurem Herzen und in eurem Wandeln einen Unterschied gemacht hat und auch hoffentlich noch macht. Also, dass es nicht einfach nur irgendeine Wahrheit ist, selbst wenn ihr sie bejaht und sagt, ja gut, sondern dass es wirklich Auswirkungen hat im Umgang eben mit menschlichen Einrichtungen, im Umgang mit Obrigkeiten und wir sind ja jeden Tag damit aufs Neue konfrontiert. So hoffe ich, dass diese Wahrheit wirklich Frucht in unserem Herzen bringt. Heute der nächste Abschnitt, Kapitel 2, Verse 18 bis 25, die nächsten Verse. Und ich behaupte, wenn das vorher schon herausfordernd war, dann lass uns mal das lesen, was hier steht. Also es ist, steigert sich bis zu einem schwierigsten Punkt, Gemeindeleben. Da wird es heftig. Da geht es um Älteste und Jüngere und all das. Ja. Eine interessante Reihenfolge des Schwierigkeitsgrades. Aber lasst uns den Text lesen, dass wir vor Augen haben, um was geht es eigentlich. Vers 18 bis 25. Ich versuche so gut wie möglich zu lesen. Ich merke, meine Augen werden langsam meinem Alter angepasst. So. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Allein das ist schon schwierig, gell? Auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Nächster Hammer. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werdet? Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr auch berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder, schmähte leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der unsere Sünden an seinen Leib selbst ans Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch diese Striemen ihr geheilt worden seid, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid ja zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Nicht schlecht, oder? Wieder, nächster Abschnitt, ein Vers nach dem anderen, birgt eine herrliche Wahrheit. Und das ist wirklich wie so eine Schatzkammer, wie so eine Schatztruhe. Man darf sie aufmachen, hineinschauen, man darf anfangen zu graben und so jedes Wort, jeden Satz, jeden Vers mal in die Hand nehmen und man merkt, dass hier wir wieder einer tiefen, herrlichen Wahrheit begegnen. So, das ist der nächste Abschnitt, mit dem wollen wir uns auseinandersetzen, da wollen wir miteinander darüber nachdenken und damit arbeiten in der nächsten Zeit. Ich würde gerne diesen Abschnitt in diesem Abschnitt mich in drei Schritten nähern, so will ich sagen. so wie ein Greifvogel. Ich habe immer dieses Bild, so ein Greifvogel fliegt und dann guckt er und er macht so Kreise, 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 bis er es fokussiert hat und du ganz genau weißt, jetzt kann er sich draufstürzen, jetzt kriegt er es und dann geht es in den Senkflug und dann pack und dann ist der Hase seins. Ja. So, in dieser Art und Weise möchte ich 1, 2, 3 Kreise drehen, dass wir so den Überblick bekommen, dass wir das Verständnis, ich möchte als erstes den ersten Kreis drehen und euch einfach hinführen, so eine Hinführung machen, eine gewisse Einleitung zu dem Thema, dass wir das Thema und die Botschaft und das Anliegen überhaupt erstmal mal erfassen, nicht, dass ihr es nicht erfasst, aber ich will euch noch mehr dafür gewinnen. Um was geht es eigentlich in diesem Abschnitt? Das ist das Erste, was ich machen möchte. Dann möchte ich euch ganz kurz in eine Einleitung zeigen, was ist der Aufbau und die Gliederung von diesem Abschnitt. Das sind wieder viele Wahrheiten drin und wir brauchen so einen Pfad und ein paar abgesteckte Stationen, dass wir das wahrnehmen, was steht da eigentlich da. So eine kleine Gliederung, nicht kompliziert. Ich glaube, über 3 Punkte in dem Sinne kommen wir da nicht hinaus, aber die helfen uns trotzdem wahrzunehmen, was meint oder was sagt Petrus hier. Und dann eben diese Aussagen im Zusammenhang von dem Brief einzuordnen. Der Kontext spielt wie nach wie vor eine gute Rolle und ich bin mir sicher, dass ihr mittlerweile echt fit seid im Kontext von Petrus' Brief. Aber einfach nur zur Erinnerung, wo stehen wir, welchen Beitrag theologisch hat diese Stelle zu dem ganzen Thema von Petrus' Brief? Warum steht es an dieser Stelle? Warum kommt das jetzt an dieser Stelle? Wie kommt er jetzt auf einmal auf die Sklaven? Ja? Also darüber müssen wir uns kurz Gedanken machen. Nicht so arg, aber es ist nicht unwichtig. Und dann, das wäre der zweite Kreis, den wir drehen. Und beim dritten Mal, da stürzen wir uns langsam runter und dann machen wir die Auslegung, dann gehen wir Vers für Vers und schauen, was steht eigentlich da genau da. Also in dieser Weise. Also eine gewisse Hinführung, dann eine kleine Einleitung und dann eine intensive Auslegung. So, das ist mein Vorgehen für diesen Abschnitt. Und wenn wir dann den gemacht haben, dann kommt der nächste Hammer. Der nächste Abschnitt, und da geht es das Verhalten zwischen Männchen und Weibchen. Und wie Frau, Mann, vor allem Ehefrau, Ehemann im Schwerpunkt. Und dann kommt der nächste Brocken. Und wenn wir das geschafft haben, dann kommt eigentlich das Herzstück vom Petrusbrief. Da kommt eigentlich wirklich, wo ich sage, das ist so das Eigentliche vom Petrusbrief. Und da geht es so weiter und wir haben eine gute Zeit hoffentlich noch die nächsten paar Jahre. Wir werden ja einiges noch miteinander sehen. Also, dann kommen wir zu der Hinführung. Ich möchte versuchen, euch da für diesen Abschnitt zu gewinnen, gedanklich auszurichten. Viele wichtige Aussagen. Jeder Vers bringt mir sicher eine Herausforderung. So, Gnade bei Gott zu leiden, wie bringt man Leid und Gnaden zusammen? Unter Gnade verstehen wir etwas anderes, vielleicht befreien von Leiden, aber nicht das, wenn wir leiden, das ist Gnade bei Gott. Wieso spricht Petrus hier, das ist Gnade bei Gott? Er redet davon von unserer Berufung, das heißt, wir werden daran erinnert, darum, und dann redet er von Leiden als unsere Berufung, auch das wird uns etwas beschäftigen müssen. Und dann kommt ein herrlicher Abschnitt, der größere Abschnitt von den ganzen, eine Erinnerung ins Alte Testament und wir sind sofort in Jesaja und in dem Kapitel, das die meisten Christen wahrscheinlich gute Bibelleser kennen, Jesaja 53, wird hier zitiert. Und wie verwendet Petrus Jesaja 53? Also es gibt einiges, was wir in diesem Text entdecken möchten. Aber bevor wir eben in diese Vers-für-Vers-Auslegung gehen, darf ich euch ein paar Fragen stellen, mit ein paar Fragen in das Grundthema von diesem Abschnitt mal hineinkommen. Und zwar folgendes. Was denkt ihr, wenn ihr darüber nachdenkt? Ich weiß, dass es sehr subjektiv ist, und trotzdem, welche Werte, welche Moral, was bestimmt unsere Gesellschaft heute? Ich hole jetzt ein bisschen aus, ich sage euch auch, warum wir darüber nachdenken, warum es gut ist, darüber nachzudenken. Also was bestimmt unsere Zeit, in der wir leben, auch jetzt nicht nur weltweit, nehmen wir Deutschland, in unserem Land, was bestimmt unser Land und unsere Politik und unsere Gesellschaft, welche Ethik, welche Moral, welche Maßstäbe sind wichtig? Andersrum, was bringt die Menschen dazu, für Dinge zu kämpfen? Was bringt sie auf die Barrikaden? Was bringt sie auf die Straßen? Was bringt sie, die Plakate hochzuheben? Was bringt sie, Petitionen zu unterschreiben? Was bringt die Politiker dazu? Für welche Dinge kämpfen sie? Was ist für sie wichtig? Was bringt die Menschenrechtler dazu, sich aufzuopfern und bis ins Herzblut und bis in die entbehrnisse Dinge zu tun und sich zu engagieren? Was ist das Anliegen und was ist das große Thema der Gesellschaft? Für was steht unsere Gesellschaft? Für was kämpfen sie? Und für was protestieren sie? Für was leiden sie? Freiheit? Selbstentfaltung? Da kommen wir schon einen guten Schritt näher. Menschenliebe. Falsche Demokratie. Ich wiederhole es einfach fürs Mikrofon. Naturschutz. Freie Meinung. Ich möchte euch kurz sagen, was ich glaube, was erstmal nicht so sehr im Fokus ist. Nicht, dass es nicht da ist. Hier und da kommt es vor und kommt auf die Agenda und ist bei dem immer vor den Wahlen ist es immer wichtig und danach ist es nicht mehr wichtig. So. Was ist nicht so das wichtig in unserer Gesellschaft? Das ist die sexuelle Moral. Umgang mit Sexualität. Zwar immer wieder betont, aber Jahr für Jahr fallen nicht nur Grenzen, sondern auch Gesetze. Im Umgang mit der Sexualität des Menschen. Und ihr wisst, was ich damit meine. Diese Werte, nicht so wichtig. Und wie gesagt, mit jedem Jahr, jedes Mal, wenn die Zeit den Schritt vorangeht, immer mehr Grenzen, immer mehr Scham fällt und so weiter. Und dafür geht man nicht auf die Straßen, dass man, ich sag mal, wieder anzüglicher sich ansieht oder dass man nicht mehr so viel Werbung schaltet, die sexistisch ist. Dafür kämpft keiner, im Gegenteil. In die andere Richtung kämpft man ja, für die Freiheit. So, okay. Für was kämpft man auch nicht mehr? Wofür kämpft man nicht mehr auf die Straßen? Für die Ehe. Für die Erhalt der Ehe zwischen Mann und Frau in den Dingen, wie es viele, viele Jahre selbstverständlich ist und nach der Schrift klar ist, was eine Ehe ausmacht, dafür geht man nicht mal auf die Straße. Aber für was geht man auf die Straße? Für die alternative Ehe. Ja, dafür kämpft man. Aber was bedeutet Ehe, Familie, die Werte, Moral in der Familie, dafür kämpft man nicht. Für was kämpft man auch nicht? Wenn ich das nur sage, klar gibt es hier und da einen, der hält es für wichtig, aber im Wesentlichen. Das ist jetzt meine Meinung und Subjektivität. Ihr könnt prüfen, ob ich da richtig liege oder nicht, oder ihr gleich denkt wie ich. Man kämpft nicht mehr für die Werte in Bezug von Materialismus, in Bezug Wert auf Besitz und Ressourcen. Man kämpft nicht für einen guten Umgang mit Geld, mit Finanzen. Habsucht durch und durch. Und jeder sucht, wie er sich am besten bereichern kann unter dem guten Denkmantelchen. Aber letztendlich geht es einfach nur haben, 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 Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Ob die Welt und die Natur und darunter leidet, mal dahingestellt. Und es sind einige, paar wenige, die jedes Mal in Klimakonferenzen versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen, den Ozon-Dingsbums runterzubekommen. Auf wie viel Prozent? Eins, irgendwas, noch was. Und die armen Kerle, die beschließen was, macht man's? Nicht. Warum? Das sind andere Mechanismen. Dafür geht man nicht mehr auf die Straßen in dieser Weise. Umgang mit Autoritäten, Umgang mit Obrigkeit, Umgang mit Polizei. Die Werte, die sinken, die verfallen. Man respektiert nicht mehr. Wenn früher, da kriegen wir noch Angst, wenn so ein Polizist um die Ecke kam. Heute, die armen Kerle, die müssen sich beschützen lassen mittlerweile. Ist nicht mehr so einfach. Warum sage ich das? Für was bringt die Menschen auf die Straße? Für was kämpfen sie? Für was demonstrieren sie? Für was nehmen sie einiges auf sich? Ich meine, ich bin davon überzeugt, für Gleichberechtigung, für Toleranz. Dafür in verschiedenste Versionen, in verschiedensten Anliegen, dafür geht man auf die Straße, dafür wird gekämpft. Bis aufs Blut. Jedes Jahr neue Gesetzgebung in Bezug auf die Toleranz. Religiöse Toleranz. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Alle haben Gleichrecht. Und alle müssen zu ihrem Recht kommen. ob ein Christ oder ein Jude oder ein Muslim oder ein Buddhist, wir haben religiöse Toleranz, religiöse Gleichberechtigung. Jeder darf sich ein Gebäude bauen, jeder darf sich einen Gottesdienst halten, jeder darf das glauben, was er will, jeder darf das. Nein, jeder hat ein Recht darauf. Er darf nicht nur, er hat ein Recht darauf. Und dafür kämpft man. Für Recht, Gleichberechtigung. In dem Fall religiöse Gleichberechtigung. Ihr versteht, was ich meine? So, in Deutschland ist klar, Gleichberechtigung ist wichtig. Jeder darf seine Religiosität leben in der Freiheit. Das ist Toleranz. Dafür geht man auf die Straße. Man kämpft für eine sexuelle Gleichberechtigung. Das, was ich damit meine, jeder darf entscheiden, ob er Mann ist oder Frau. Die ganze Gender-Bewegung. Das ist ein, dafür geht man, dafür kämpft man, da geht man an die Gurgel einander. Dafür wird man fast töten. Gleichberechtigung. Jeder hat ein Recht, selbst zu bestimmen, oder ob er Mann sein will oder Frau sein will. In welcher Art und Weise er in diesem Bereich leben will. Das ist Gleichberechtigung, Toleranz. Toleranz leben. Dafür kämpft man. Dafür geht man auf die Straße. Dafür macht man echt einiges. Und jedes Jahr aufs Neue eine neue Gesetzgebung dazu. Bis in die Schulbildung, wir wissen das. Will ich dann nicht so viel vertiefen, dann auch nicht so viel Zeit darauf verlieren. Nächstes, für was geht man? Geschlechtliche Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Sie müssen die gleichen Dinge tun dürfen und sie müssen, ich sage nur Schlagwörter wie verdienen und Arbeit tun und Zeit und Elternzeit, Elterngeld, all das. Es muss alles gleich sein. Dafür kämpft man, oder? So. Stichwort Emanzipationsbewegung. Dafür sind bereit, die Leute wirklich auf die Straße zu gehen, wirklich dafür zu kämpfen. Warum sage ich euch das? Warum sage ich euch das? Ich habe für mich eine persönliche wichtige Erkenntnis. Beim Studium dieser Stellen und auch jetzt dieses Abschnittes. Ich habe mir gedacht, für was kämpfen Menschen? Für Recht. Für Recht, für gleiches Recht, gleichberechtigt sein. Ich und mein Recht, das ist wichtig. Ich und mein Recht. Ich muss auf mein Recht kommen. In meinem Leben, in meiner Situation, ich beanspruche, dass mir Recht gesprochen wird. Ich habe Rechte und ich will, dass ich sie bekomme. Ob ich als Kind oder als Mann, als Frau oder wie auch immer, ich habe Rechte und ich will sie einfordern. Und wenn man diese Rechte nicht bekommt, dann kämpft man dafür. Das macht unsere Gesellschaft aus. Man kämpft dafür. Es gibt Demos, oder? Man kämpft dafür. Es gibt Petitionen, man kämpft dafür. Es gibt Anträge, es gibt Gesellschaften, es gibt Organisationen, man kämpft für die Rechte der Frauen, es gibt man Recht für die Rechte der Arbeiter. Jeden Tag streikt irgendjemand, oder? Ob Bus oder Bahn oder Flug oder IG Metall oder was auch immer. Wir haben eine Gesellschaft, die streikt, oder? Wisst ihr warum? Weil wir eine Gesellschaft haben, die auf Recht gebaut ist. Und man fordert Recht ein. Wisst ihr warum? Weil niemand gerne Recht gibt. Man bekommt nicht einfach so Recht. Man muss das Recht immer einfordern. Das ist eine Gesellschaft, in der wir leben. Darum ist das so, wie es ist. Man muss für Dinge kämpfen, oder? Wenn ich nicht etwas mache, bekomme ich es nicht. Wenn ich dafür mich nicht aufstehe und kämpfe, kriege ich es nicht. Also ist unsere Gesellschaft davon geprägt, oder die Welt in dem Sinne davon geprägt, Recht einzufordern und Recht zu schaffen, Recht zu schaffen. Könnt ihr mir soweit folgen? Ich habe eine Frage an euch. Ist das biblisch? Ist es, ich gehe einen Schritt zurück. Da leidet ein Kind, da leidet eine Frau, da leidet ein Arbeitnehmer vom Flug. Fluglotse ist übermüdet, keine Ahnung, ist egal. Und ich gehe noch ein Stück oder näher zu uns, denn da leidet ein Sklave. Und jetzt, was machen wir? Wir sehen das Unrecht, richtig? Was machen wir? Wir kämpfen für Recht. Wir engagieren uns und denken, Mensch, dieses soziale Engagement ist doch gut, oder? Wenn wir uns für Menschenrechte, ist das bekannt? Wenn wir uns für Menschenrechte einsetzen, das ist doch gut, oder? Und wisst ihr, dass ganz, ganz viele Christen, ganz viele Gemeinden denken, das ist der Auftrag der Gemeinde in dieser Welt. Die missionalen Gemeinden, nicht missionarische. Das sind diese neue Gemeinden, missionale Gemeinden. Sie haben das Anliegen, dieses soziale Engagement, Recht und Gerechtigkeit für den Menschen zu schaffen. Und ich denke, das ist christlich. Das ist christlich, dass Menschen zu ihrem Recht kommen. Ist der Maßstab für richtig und falsch Recht? Ist der Maßstab für richtig oder falsch Gerechtigkeit? Darf ich anders fragen? Wenn der Maßstab für richtig oder falsch Recht wäre, wo wären wir dann? Wo? Gäbe es einen einzigen Menschen, der auf Recht und auf Gerechtigkeit irgendeinen Anspruch hätte? Nicht. Interessanterweise aber ist das Engagement sehr groß in Bezug auf Recht. Und ich rede nicht von der Welt. Ich rede noch nicht mal von der Welt. Das ist normal, das ist Welt. Das ist Welt. Das Problem, dieses Prinzip von Gerechtigkeit durchzieht Gemeinden. Das tragen wir mit hinein, weil wir von der Gesellschaft so geprägt sind. Und wir merken es nicht einmal. Weil bei meinem Arbeitgeber gibt es einen Zusammenschluss, wie nennt man die? Die für mein Arbeitsrecht kämpfen. Ja? Ja, ihr wisst Bescheid. Wir sind froh, die kämpfen und dann gibt es ein Jahr lang mal eine Gehaltserhöhung. Da kommt mal der eine besser dran, dann später der andere mal besser dran. Im besten Fall kommen beide halt so die Mitte. Dann freut man sich, okay, gibt es eine Erhöhung. Na gut, dann trägt man bei zu dieser Gewerkschaft und dann kämpfen sie für einen. Und solche Mechanismen, wo man sozial denkt, gut, wenn niemand kämpfen würde, die würden nur ausbeuten, die würden doch niemals ein Gehalt erhöhen, oder? Also, ich aber arbeite so und so viele Stunden, und das Ganze hat sich erhöht, die Preise sind gestiegen, meine Ausgaben sind gestiegen, hallo, wo ist mein Geld? Wisst ihr, dass wir Christen so denken? Und nicht nur da draußen in unseren Firmen, an den Kassen, sondern wir denken in der Gemeinde genauso. Das Prinzip von Gerechtigkeit und Recht. Ich habe aber Anspruch, darf ich mal ganz blöd anfangen, auf meinen Platz hier. Ich habe Anspruch, dass Licht da ist. Anspruch, dass ihr mich hört über dieses Mikrofon. Ich habe einen Anspruch, ein Recht auf eine Bibelstunde, ein Recht auf einen Gottesdienst, ein Recht auf einen Abendmahlsbecher, was auch immer. Und es klingt jetzt ein bisschen provoziert oder ein bisschen, klingt vielleicht ein Haar herbeigezogen, aber wisst ihr was? Wenn man es mal nicht kriegt, dann guckt mal hin. Und ihr werdet merken, wie schnell, ja, das ist ja, oder andere kriegt es und ich es nicht, das ist aber nicht gerecht. Ja, stimmt, wenn wir das mit dem machen, ja, dann müssen wir es mit allen machen, weil das muss ja gerecht sein, richtig? Das glaubt ihr, wie oft wir in unseren Sitzungen über diese Fragen nachdenken? Ob wir einen Präzedenzfall schaffen? Ja, dann muss man schon allen gerecht werden, oder? Als ob das irgendein biblisches Prinzip ist. Wisst ihr, was das ist? Humanismus. Das ist Humanismus. Menschenrecht ist Humanismus. Ich erinnere euch, was hat Petrus gesagt? Was sind wir für Bürger? Diese Welt? Wir sind Fremdlinge. Wir sind Fremdlinge. Fremdlinge, nicht diese Welt. Wie stehen wir dazu, zu diesen Ansprüchen auf Recht? Was sagt die Schrift? Was ist der Gottes Wille? Wie gehen wir mit Spannungssituationen, wo rein rechtlich ich sage, hey, ich habe aber Anspruch darauf und das ist ungerecht, wenn ich so behandelt werde. Wie geht man damit um? Wie geht man um in dieser Welt? Wie geht man damit um, wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer ausnimmt? Wie gehen wir damit um? Wenn Menschen uns ausnehmen, wie geht man damit um? Na ja, das geht ja gar nicht. Na, kämpfen wir, gell? Gehen zum Rechtsanwalt, gell? Vors oberste Gericht. Tribunalgericht. NATO. Da holen wir Panzer. Was haben wir in Vers 13 bis 17 gelernt? Wie gehen wir mit Obrigkeiten um? Was war das, der Tenor der ganzen Geschichte? Ordnet euch unter. Und zwar nicht nur den Guten, sondern auch den echt Schlechten. Der Regierung, die es eigentlich nicht gut mit uns meint, oder? Ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Was sagt uns die Schrift? Wie sollen wir mit Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten in dieser Welt umgehen? Kein Protest, keine Rebellion, kein auf mein Recht pochen und keine Gleichberechtigung. Wisst ihr, was für mich für mich eine Erkenntnis war und ist und eigentlich schockierend ist, dass das, wofür die Menschheit kämpft und wo wir als oder wo als Recht dasteht und die ganze Rechtsbewegungen und Menschenbewegung, dass sie genau im Gegensatz zu dem Verständnis der Schrift stehen. Ich will andersrum sagen, da wo die Schrift sagt, das sind wichtige Werte, das verachtet die Welt und dafür kämpfen sie nicht. Wo die Schrift sagt, das ist nicht, wofür ihr kämpfen sollt, dafür kämpft man. Das ist genau andersrum. Deswegen habe ich gefragt, für was wird gekämpft, für was nicht gekämpft? Für die Werte, die die Bibel uns zeigt, für die Ethik und Moral der Schrift, dafür geht man nicht auf die Straße. Interessanterweise sagt die Schrift, das ist wichtig. Dann aber, wo die Schrift sagt, nicht rebellieren, nicht kämpfen. Was macht man? Da geht man auf die Straße. Und dann denkt man, das ist doch gut. Interessanterweise, gerade in Bezug auf Obrigkeit, in Bezug auf Sklaven, sagt die Schrift, was? Ordnet euch unter. Ich lese nochmal. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht allein den Guten und den Milden, sondern auch den Verkehrten. Das ist Gnade. Versteht ihr? Darf ich sagen, was sagt die Schrift zur Sklaverei? Ist Sklaverei ungerecht? Ja, traut euch, ist so. Nicht, dass ihr denkt, oh, darf ich. Ja, es ist ungerecht, es ist menschenfeindlich, absolut, untragbar, natürlich, erniedrigend. Und wie? In der Zeit, wo Paulus das schreibt, wisst ihr, wie man mit Sklaven umgegangen ist? Sie galten nicht als Menschen. Es gab Sklaven, die hat man natürlich gut gehalten, die waren privilegiert, die waren Lehrer, zum Beispiel viele Sklaven waren Lehrer, gebildete Menschen. Und sie haben ihre Kinder lesen, schreiben, Politik, all diese Dinge beigebracht und sie waren natürlich angesehen. Aber trotzdem, sie waren rein rechtlich. Die hatten kein eigenes Recht. Sie waren rechtlos. Sie konnten nicht auf ein Recht bestehen. Der Herr konnte mit ihm tun, was er wollte. Er konnte ihn verkaufen, er konnte ihn umbringen. Und er wurde nicht mal des Mordes angeklagt. Er war sein Hab und Gut. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das gut? Das ist, man denkt, das geht nicht. Also rein menschenrechtlich, da müssen doch alle auf die Barrikaden gehen. Die Gemeinde muss sich investieren und sagen, wir müssen diese Welt verändern. Wir müssen die Sklaverei abschaffen. Gell? Bis zu den Waffen. Ihr erinnert euch? Einen Bürgerkrieg? Ihr wart nicht dabei in den USA, schätze ich mal. Amerika. Bis zu den Waffen. Einander umbringen. Für diese Überzeugung. Töten für diese Überzeugung. Für eine gute Sache, gell? Ich führe euch nur zum Thema, ich will euch zum Nachdenken bringen. Und wir sind nicht weit davon entfernt, in gleichen Kategorien zu denken und in gleichen Maßstäben zu urteilen. Und das war auch in unserem geistlichen Leben, nach Recht und Gerechtigkeit. Liebe Geschwister, Recht und Gerechtigkeit ist nicht der Maßstab der Schrift. Denn wenn es nach Recht und Gerechtigkeit ginge, wäre es vorbei mit uns. Was ist das Gegenteil davon? Gnade, richtig? Was haben wir gelesen? Was ist Gnade bei Gott? Denn das ist Gnade, wenn jemand des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Was ist Gnade bei Gott? Zu Unrecht? Leiden. Ha? Nein, Gnade bei Gott wäre aus der Situation rauszukommen und in die Freiheit zu kommen. Menschenwerte, Menschenwürde wieder zu erlangen. Das wäre Gnade. Die Bibel sagt, Gnade bei Gott ist, wenn wir leiden. Das ist anders. Deswegen, hier geht es nicht um Recht und Gerechtigkeit. Wir müssen, wichtig, wenn wir diesen Abschnitt uns anschauen, ich weiß, was es in unserem sozialen, humanistischen Herzen, was das macht, was das Fleisch mit uns macht, welche Fragen und welche Hindernisse wir da haben. Wir müssen verstehen, hier geht's zwei Möglichkeiten. Ich lebe nach dem Fleisch, ich lebe nach dem Geist. Nach dem Fleisch fordere ich Recht ein. Nach dem Geist aber nicht. Wir sind Bürger des Fleisches oder des Geistes? Nach was sollen wir leben? Im Fleisch oder im Geist? Was sagt die Schrift im Galater Kapitel 5, Vers 8? Wenn wir auf dem Fleisch sehen, was werden wir ernten? Verderben. Das heißt, die Gesinnung, Recht und Gerechtigkeit ist fleischlich. Liebe Freunde, es ist fleischlich. Wenn wir auf dieses Prinzip, diese Prinzipien sehen werden, wisst ihr, was wir ernten werden? Verderben. Es wird zu nichts bringen. Nur Streit, Spaltung, Feindschaft, Rebellion, Hass, Parteiungen, das bringt Recht und Gerechtigkeit hervor. Gnade ist ein anderer Weg. Gnade ist ein anderer Weg. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Fleischlich sein bedeutet zu leben wie ein Einheimischer. Das Fleisch ist nämlich von dieser Welt. Und da ist die ganze Thematik von Recht und Gerechtigkeit. Das heißt, ich will dich an diesem Punkt schon mal herausfordern, wenn dein Lebensprinzip und deine Verhaltensweise und deine Entscheidung danach nach Recht und Gerechtigkeit, dann weißt du, du bist fleischlich. Wenn das in dir immer, das ist aber ungerecht, und das dein Verhalten, dein Denken und Entscheidung betrifft, dann wandelst du nach dem Fleisch, obwohl du ein Kind Gottes bist. Wir sind Fremdlinge. Wir leben nicht von dieser Welt und wir sollen im Geist leben. Und wir müssen uns, was ist aber die Gesinnung des Geistes? Darf ich euch kurz bitten, mit mir Philipper 2 aufzuschlagen? Was ist eine Gesinnung des Geistes? Philipper 2, das ist ein sehr berühmter Abschnitt im Philipperbrief. Ist eigentlich ein Lied, ein Hymnus, so dass man immer wieder dann rezitiert hat. Ich lese ab Vers 2. Paulus schreibt, Philipper 2, Vers 2. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmesucht tut, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Merkt ihr das? Die Gesinnung ist, nach dem Geist, ist einer höher den anderen achten. Das heißt, ich bestehe nicht auf mein Recht, sondern ich suche das Recht des anderen. Nicht ich, er. Merkt ihr das, die Gesinnung? Das ist eine komplett andere. Und jetzt lest mit mir weiter. Wer hat so gedacht? So. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Darf ich dieses Wort mal anders ausformulieren? Und wurde wie ein Sklave. Ist es recht gewesen? Freunde, ist es recht gewesen? Der König der Könige, der Herr der Herren, der Schöpfer der Welt, macht sich zu einem Sklaven. Wie hat man den Sklaven behandelt, Jesus? Wie? In Ehren? Hat man ihm das Recht gegeben, das ihm zusteht? Die Würdigung, die ihm zusteht? Die Haltung, den Umgang, den Ton, die Gaben? Außer den Weisen aus dem Morgenland. An Weihnachten, wenn wir über die hören. Nein. Und was hat Jesus gesagt? Aufgestanden, wisst ihr, wer ich bin? Ich habe Recht und einen Rechtsanspruch. Gebt mir, was mir gehört. Oder? Nein. Philipper 2, Vers 6. In der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sie selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist die Gesinnung des Geistes, Gesinnung Christi. Selbsterniedrigung, Selbstverleugnung, nicht auf sein Recht bestehen. Wenn wir das nicht diese Weichenstellung nicht haben, dann werden wir hadern mit diesem Text. Wie geht das? Menschenrechtlich verachtend, würden wir sagen. Wisst ihr, dass die Bibel an keiner Stelle gegen Sklaverei spricht? Paulus fordert nie, jetzt lasst uns die Sklaverei abschaffen, obwohl sie Menschen verachtet, unwürdig, schlecht, nicht gut ist, wirklich nicht gut. Ich will das nicht sagen, tolle Einrichtung, hätte ich gerne einen Sklaven. Ja. Aber selbst Sklave sein, dann lieber nicht. Na, das ist nicht der Punkt. Und schaut mal Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen über jeden Namen, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, auch wieder irdischen. Und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Die Folge ist, dieser Weg ist, zu dieser Herrlichkeit zu kommen, ist nicht über Recht und Gerechtigkeit, über Selbsterniedrigung, Selbstverleugnung. Das ist der Weg. Das ist der christliche Weg. Das ist komplett anders, was die Welt sagt. Obwohl beides so gut aussieht, sage ich mal. Das Engagement für die Rechte der Menschen, für die Würde des Menschen, die unantastbar ist, ist doch so gut. Und man denkt, das ist christlich, das ist humanistisch. Was lehrt die Schrift? Mit welchem Ziel? Warum? Warum dieser Weg? Warum kein Rechtsanspruch? Warum keine Forderung des Rechts? Warum hat Jesus das alles getan? Ist schon vorbei, oder? Schon zu lange. Warum hat Jesus das getan? Mit welchem Ziel hat sich Jesus erniedrigt? Mit welchem Ziel hat er sein Sklavendasein akzeptiert und hat nicht rebelliert und sich dem nicht entzogen? Mit welchem Ziel? Weißt du das? Dich und mich zu retten. Rettung ist das Ziel. Das Ziel dieser Haltung ist nicht, die Welt besser zu machen. Das Ziel ist nicht, eine soziale Gerechtigkeit aufzurichten. Das Ziel ist Rettung. Das ist der Weg der Erniedrigung, ist Rettung. Und das Ziel, wenn die Bibel sagt, wir sollen diese Haltung einnehmen, warum? Was ist das Ziel? Rettung. Aber nicht deine und meine Rettung, lieber Freund. Warum? Weil wir sind gerettet, wir sind sicher. Wessen Rettung? Hat Jesus in der Erniedrigung sich selbst gerettet? Er hat dich und mich gerettet. Warum fordert die Schrift uns nicht zu rebellieren? Warum fordert die Schrift uns nicht gegen die Obrigkeit zu kämpfen? Nicht auf die Barrikaden zu gehen? Nicht Demos und nicht sie zu verfluchen und sie zu schimpfen? Warum? Damit wir sie vorbereiten, wenn Gott sich ihn erbarmt, zur Rettung, oder? Erinnert euch an Nebukadnezar zum Beispiel. Zur Rettung. Das Ziel ist, ein Beispiel des Evangeliums zu sein. Genau das Gleiche hier. Die Art und Weise, oder das, was Paulus von den Sklaven fordert, ist, das Ziel ist, sich zu unterordnen, die Leiden anzunehmen, mit dem Ziel zu retten. Das würden wir bei Männern und Frauen genau das Gleiche sehen. Ihr Frauen, damit ihr ohne Wort vielleicht sie zur Rettung kommen, damit sie zum lebendigen Glauben kommen. Ertragt das Leiden, ertragt die Erniedrigung, ertragt die Ungerechtigkeit. Warum? Rettung. Was ist unsere Berufung nach Petrusbrief? Was haben wir gelernt? Was ist deine und meine Berufung in dieser Welt? Warum sind wir noch hier? Ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum, um zu verkündigen, oder? Ein Licht in dieser Welt zu sein, Zeugnis des Evangeliums zu sein. Das ist ein Beispiel, wie ich, brechen wir es jetzt mal runter, wir haben keine Sklaven in diesen Verhältnissen, aber sklavenähnliche Verhältnisse in der Firma und im Beruf. Brechen wir es darunter. In dem Umgang, wie wir damit umgehen, sind wir entweder Licht oder Schatten. Licht oder Finsternis. Leben wir entweder im Sinne des Evangeliums oder im Sinne dieser Welt. Ich habe einen kleinen Exkurs mit euch vor. Ich möchte mit euch Folgendes tun. Ich möchte euch diese Haltung euch illustrieren. Und wenn wir das anfangen, nochmal zu vertiefen, und ab nächstes Mal gehen wir in die Gliederung in den Kontext und dann in die Vers für Vers. Mit dieser Vorbereitung. Bin gespannt, was das mit euch macht. oder jetzt ist. Ich würde gerne mit euch kurz in Samuel hineinschauen. Und zwar mit euch ganz kurz das Leben Davids betrachten. In diesem Zusammenhang anzuschauen, eine Ungerechtigkeit und wie geht man mit Ungerechtigkeit um? Und was kommt dabei raus, wenn man bestimmte Dinge tut oder nicht tut? So ähnlich wie bei Daniel oder so ähnlich wie bei, möchte ich das mit euch ganz kurz im Samuelbuch machen. Und so lernen wir weiterhin das Alte Testament gut kennen und haben ein gutes Beispiel. Ich bin dafür, dass man die Beispiele für die Bibel nicht aus der Welt, sondern aus der Bibel heranziehen sollte. Und die Bibel ist voll von diesen Dingen. Der Markus Klause hat euch ein bisschen in Samuelbücher hineingenommen und allein in den ersten Kapitel gezeigt, wie die Berufung von Samuel und all das, wie viel das auf Christus hindeutet, in herrlicher Art und Weise. Von daher werde ich da nicht zu viel jetzt sagen und er hat das wirklich schon sehr gut gemacht. Was ich aber euch ganz kurz erinnern, in dieser ganzen Berufung geht es ja um Folgendes, das ist ein Volk, das Gott verworfen hatte. Gott hat dieses Volk berufen und wer ist der wahre König? Es ist der Herr aller Herren. Und sie, das Anliegen des Volkes sagt, nein, wir wollen einen eigenen König haben. Und sie verwerfen Gott als König. Und daraufhin gibt Gott ihnen einen König. Ich möchte euch ein, zwei Stellen da kurz vorlesen. Das ist zum Beispiel Kapitel, ich sage es euch gleich, ich muss bei mir schauen. Kapitel 8, Vers 5, 1. Samuel. Das ist sehr wichtig. Und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden, Samuel, das war's mit dir, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter ist, wie es bei den allen Nationen ist. Das ist wichtig, eine wichtige Stelle. Sie wollen einen König. Samuel ist nicht mehr da. Guck mal, wie stark sie sich an Samuel gehängt haben und nicht an Gott gehängt haben. Und Samuel ist nicht da, sagen, oh, wir sind führungslos. Und statt zu sagen, eigentlich, ja, Gott ist doch unser König, sagen sie, mach uns einen König. Und wichtig ist, so wie die Nationen. Nicht so wie Gott, so wie die Nationen. Erschreckend, gell? Wir wollen so sein wie die Nationen. Das sagen, das wirft Gott ihnen auch vor. Und sie verwerfen Gott, Kapitel 10, Vers 19, sagt Samuel, 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 19, ich mache so einen wirklich einen schnellen Durchgang durch das Buch. Ich hoffe, ihr könnt mir auf den Spuren folgen. Ihr aber habt euch heute euren Gott verworfen, der euch aus allen euren Nöten und euren Bedrängnissen gerettet hat und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Also die Aussage ist klar, ihr habt Gott verworfen. Daraufhin, was passiert? Gott gibt ihnen einen König. Schaut mal, Kapitel 12, Vers 17. Ist jetzt nicht die Weizenernte, ich will den Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß in den Augen des Herrn ist. Das ist klar, es ist nicht, was Gott wollte. So, wollte Gott keinen König? Nein, sondern Gott wollte nicht einen König, so wie die Nationen. Gott wollte keinen König über sein Volk, die sie so richten und sie so leiten und sie so führen, so kämpfen, wie die Nationen, wie die Menschen, nach ihren menschlichen Ordnungen. Das ist nicht für das Gottesvolk bestimmt. Gottes Volk lebt nach einer anderen Königsherrschaft, nach einer himmlischen. Aber das Volk sagt, wir wollen nach einer irdischen Königsherrschaft leben, nach den irdischen Maßstäben. Wir brauchen so einen König wie die Nationen, der genauso richtet, der so kämpft, der all das so tut, wie die Könige das tun. Und dann sagt Gott, dann kriegt es. Und dann gibt Gott ihnen einen König, richtig? Ihr kennt den Namen? Saul, das ist der erste König. Wichtig, dieser König ist nicht von Gott, er gibt ihn zwar, aber er gibt ihn einen König, so wie sie wollten. Warum? Um ihnen zu zeigen, wisst ihr, was ist, wenn ihr nach den Maßstäben dieser Welt lebt, wisst ihr, welche Folgen? Ihr könnt das Leben des Saul anschauen und was Saul ausmacht. Ein Beispiel dafür ist dann Kapitel 15, was macht Saul aus? Warum verwirft Gott ihn? Um das auf einen Punkt zu bringen, sein Ungehorsam. Und Ungehorsam, was sagt die Schrift, ist? Götzendienst, es ist Unglaube. Saul war ein Ungläubiger. Er war ein Götzendiener. Er war einer nach den Maßstäben dieser Welt, es war ein Ungläubiger, der aber sich gerne als religiös ausspielte, er wollte sogar Priester sein. Gott sagt, das machst du nicht. Und dann macht er es, opfert, durfte er nicht. Schaut mal in Vers 22, Kapitel 15. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Aufmerksamkeit besser als Fett von der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde, wie Wahrsagerei. Das ist hart, gell? Widerspenstigkeit, das heißt immer stur sein. Stur sein ist eine Sünde auf der gleichen Stufe wie Wahrsagerei. Das zeigt nämlich, was so ein Herz der Mensch hat. Und dann sagt er weiter, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Das heißt, diese Haltung, diese Sturheit. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er auf dich verworfen. Gott nimmt ihn das Königreich. Er nimmt seine Königsherrschaft. Er nimmt ihn das. Warum? Saul war ungehorsam. Er war ein schlechter König. Kein Unterschied zu den anderen Königen der Welt. So sind Könige der Welt. Genau so. Eigenruhm, Eigenbereicherung. Es geht um ihn. Das Volk hat es gemacht. Das Böse, das Gute habe ich gemacht. Ehre mich vor dem Volk. Das ist Kapitel 16 beschreibt uns all dieses Dilemma. Und schaut mal, was Gott dann sagt, Vers 29. Saul greift noch nach dem Zipfel von Saul. Ich bin mir sicher, ihr seid gut in dieser Geschichte. Ich erspare euch die vielen herrlichen Details. Sondern hier ist Vers 28. Da sprach Samuel zu ihm. Der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und das einem anderen gegeben. Und jetzt, wem hat das gegeben? David? Nein. Denken wir. Der hat es nicht an David gegeben. Wem hat das gegeben? Wer ist der wahre König? Wer ist der einzige König, nicht wie die Könige der Welt? David? So einfache Antwort, für manche schon unangenehm laut zu sagen. Jesus. Jesus ist der wahre König. Und jetzt lest mit mir. Auch lügt er nicht, hat David nie gelogen. Doch. Von dem König heißt, lügt er nicht. Der Israels Ruhm ist, der den wird gerühmt und gepriesen. Und es gereut ihn nicht. Gibt nichts, was er gereut, was er bereuen muss. Keine Schuld, keine falsche Entscheidung. Denn nicht ein Mensch ist er, dass ihn etwas gereuen könnte. Dieser König ist nicht ein Mensch, er ist Gott. Ich nehme von Saul das Königtum weg und gebe es einem anderen, sagt die Prophetie. Einem, der lügt nicht, es gereut nicht und er ist nicht wie die Menschen, er ist Gott. Kann es David sein? Wir verstehen das, es kann nicht David sein. So, aber was passiert dann? Gott sagt, Samuel, los geht's, such den König. Und Samuel macht sich auf und geht in das Haus Isais und er sucht. Und dann kommen die ganzen Söhne, und von Großen bis zum Kleinen. Und da kommen die Ersten und Samuel denkt, boah, das wird einer von denen sein, weil die sind auch so groß und so stark wie Saul. Samuel, selbst ein weiser Mann, ein Prophet, guckt nach den Maßstäben der Welt. Er sucht nach einem Saul 2.0, also einen besseren Saul. Einem geistlicheren Saul, der das alles verkörpert, was die Welt macht, aber noch dazu noch geistlich ist. Versteht ihr? Der all das kann, was die Welt ankennt, aber noch ein geistliches Anliegen hat. Nein. Und dann finden sie nicht und dann müssen sie jemand holen. Gell? Und dann holen sie einen vom Feld, einen kleinen jungen Mann, schön gebräunt, die Frauen mögen ihn, schöne blaue Augen, ein Hübschling so gesehen. Die holen ihn. Und dann bringen sie einen kleinen jungen Mann, er war ein Hirte. Er war ein Hirte. Und da wird er gesalbt und er wird berufen, dieser Kleine. Bei den Brüdern verachtet, galt nicht viel. Als die ganze große Salbungsaktion war, haben sie ihn nicht mal geholt. Die kam nicht mal auf die Idee, oh, da haben wir noch einen Sohn, er könnte vielleicht auch sein. Von wegen, kann es nicht sein. Holen David. Und wer wird gesalbt? David. Warum David? David ist nicht dieser König, von dem die Verheißung ist. David ist nur der Vorläufer. David ist nur ein Schatten, es ist ein Typus. David sollte den jetzt repräsentieren, der ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Obwohl er in vielen Dingen es nicht war, Versagen hatte, Sünde hatte, damit uns deutlich wird, es ist nicht David. Es wird wirklich einer kommen, der nicht lügt. Es wird wirklich einer kommen, der nicht gereut, der wirklich der wahre König, der Könige ist. König des Volkes Israel. Und jetzt passiert Folgendes. Alles, was mit dem David geschah, geschah aus einem Grund. Die Erlebnisse, die David hatte, die Verfolgungen, die David hatte, die Niederlagen, das Leiden, die Siege, hatte aus welchem Grund? An ihm sollte Gott seine Herrlichkeit des Sohnes offenbaren. Das, was David erlebte, erlebt er um Christi willen. Und was er dann alles aufschrieb, schrieb er um Christi willen auf. Es ist nicht so, David lebte sein Leben, oh, guck mal, das passt auch auf das Leben Christi. Nein, David lebte, um das Christi-Leben zu illustrieren. Darum gab es ihn. Was ist unser Herr Jesus Christus? Auch unser Hirte, gell? Versteht ihr, warum David ein Hirte war? Guckt ihr das Leben Davids an, schaut ihr seinen Werdegang, guckt ihr, wie er sein Reich antritt und wann es bekommt, wann es nicht... Schaut, ihr werdet sehen, genau so verhält sich mit dem Christus. Wann nehmen wir welche auf, welche nehmen nicht auf, wer kämpft nicht. All diese Dinge. Guckt das Leben Jesu an, guckt euch David und dann ist es nicht einfach nur eine Geschichte von David, der einfach einen Goliath umgehauen hat oder mit einem Löwen gekämpft hat und so voll toll und sei mutig und stark wie David. Es ist nicht. Die volle Geschichte ist des Evangeliums und vor allem das, was ich euch jetzt in 5 Minuten zeigen möchte, ist, im ganzen Buch Samuel, diese Gesinnung, das ist die Geschichte, die hier ist, ist diese, können wir heute noch eine Stunde länger machen, also ich finde es so geil, weil es ist doch Hammer, das ist diese Geschichte der Erniedrigung Und Umgang als Sklave, Umgang in den Ungerechtigkeit. Wenn, obwohl man ein Recht hat. David wurde gesalbt, richtig. Er hat es mitbekommen. Da lief das ganze Öl über ihn. Er kann nicht sagen, ja, das war irgendwie so unsichtbare Salbung. Es war klar, als der Prophet kam und diesen jungen Mann salbte, wusste nicht nur seine Familie, er wusste auch, er hat mich zum König gesalbt. Könnt ihr euch vorstellen? Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir so einen jungen Mann hier das salben würden, heute zum Pastor, der würde ganz anders hier rauslaufen, als er reingekommen ist. Ich Pastor. Und ab dem Moment heißt er nicht mehr so und so, sondern Pastor so und so. In der Schule, überall wird man sagen müssen, in seinem Heft, seine Stifte, überall muss der Pastor so und so stehen. Jetzt, deswegen sagt Paulus übrigens im Timotheusbrief, einen Jungen nicht so schnell berufen. Er wird in die gleiche Falle des Teufels fallen, nämlich Überheblichkeit. Was wir bei David haben, ist komplett was anderes, die Gesinnung Christi. Da ist ein junger Mann. Er könnte sich jetzt überheben. Jetzt, Saul wurde verworfen, klar verworfen. Jetzt ist so ein junger Mann, steht er da. Und jetzt hasst dieser König ihn, obwohl er rechtmäßig nicht mehr König ist. Rechtmäßig ist David König, oder? Jetzt könnte David kommen und sagen, mach mal Platz. Und würde sich da auf diesen Stuhl setzen. Rechtmäßig wäre er. Verhält er sich so? Und das ist das ist die Illustration, das ist das Leben Davids im Beispiel von Philipper 2. Was bedeutet, obwohl er Recht hat auf den Thron, sich entäußerte, die Knechtsgestalt annahm, in die Höhlen ging, lebte wie ein Sklave und nahm nicht das Recht selbst in die Hand, sich dieses Recht zu schaffen. Protestierte nicht, kämpfte nicht, rebellierte nicht, tötete nicht für Gerechtigkeit. Freunde, für richtiges Recht, nicht nur so halbwegs Menschenrecht, göttliches Recht, kämpft er nicht. Denn er sagte etwas, und das würde ich euch gerne zeigen, aber erst in der nächsten Bibelstunde. Ja? Was tat er, in welcher Haltung? Eine herrliche Illustration. Ja, ich merkte, ich würde so gerne weitermachen, aber das ist uns vorbei. Deswegen bräuchte ich jetzt noch eine Stunde. Lies zu Hause Samuel durch. Das ist schon mal eine gute Hausaufgabe. Und dann gucken wir uns als Beispiel eben das an und dann sind wir schon wieder beim Petrus in der Gliederung. Nur aber, dass ihr das Anliegen versteht, warum ich das mache. Hier geht es, obwohl man rechtlich einen anderen Stand haben dürfte, sollte, könnte. Wie geht man damit um? Wie fordert man es ein? Kämpft man dafür? Was sagt die Bibel? Was macht? Wir haben Christus als das wahrste Vorbild aller Vorbilder. Deswegen kommt Petrus sofort zu ihm. Das ist das Hauptstück, wir werden es uns anschauen, wie Christus damit umging, als Sklave dieser Welt zu sein. Und David ist einfach ein Bild dafür. Und damit wir schon in dieser Gesinnung vorbereitet sind für den Text, würde ich gerne einfach mit euch das Leben Davids kurz in ein paar Szenen und Abrissen anschauen. Also, nächstes Mal gucken wir uns das an, diese Gesinnung, ein Sklave zu sein, obwohl man rechtlich ein König sein könnte. Oder nicht könnte, ist. Obwohl du ein königlicher Priester bist und diese Welt richtest, sollst du in dieser Welt leben wie ein Sklave und all das Leiden und Ungerechtigkeit ertragen. Leicht? Alles andere ist das, gell? Das ist die biblische Wahrheit. Und je mehr wir uns mit der beschäftigen, umso mehr wird diese Wahrheit unsere Wahrheit. Je mehr unsere Wahrheit wird, umso mehr werden wir danach leben. Ich will beten. Und ich bitte, in diese Wahrheit uns hineinzunehmen, Jesus, in die Gesinnung deiner selbst, in diese selbstlose, aufgebende und selbstverleugende Gesinnung. Herr, wir sind deine Sklaven, das hast du gesagt. Wir wollen dir gehorchen, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dieses Leben hier leben, das dich verherrlicht, hoher Herr. Verwandle unsere Gesinnung. Verändere unser Denken. Heilige und reinige es durch dein Wort, durch diese Wahrheit. Und dein Wort ist die Wahrheit. Wasche uns rein, Herr, dass wir dir in unserem Denken und auch in unserem Handeln ähnlicher werden und auch in dieser Welt dich widerspiegeln.
Ich wünsche mir, Jesus, ich wünsche mir, dass die Menschen das erleben, dass man zu ihnen sagt, wenn ich dich anschaue, sehe ich etwas von Jesus. Was für ein herrliches Zeugnis wäre das? Ich danke dir, dass du es tust und dass du es tun möchtest. Amen. Ich wünsche euch einen guten Abend. Hoffe, ich entlasse euch nicht so arg mit wirren Gedanken.